Also diese Neuerung hier, die stammt nicht von mir, die Idee. Hat Robert so aufgebaut, hat am Heiligabend ja schon mal ausprobiert. Ihm fällt das Stehen schmerzlich, hat er viele Probleme mit und er hat gedacht, mit dem Stuhl, so, das könnte gehen. Und ich bin ja auch so ein Kandidat, der öfter mal einen Schwächeanfall kriegt. Da hat er gedacht, ich soll es auch mal ausprobieren, heute Morgen. Aus den Möglichkeiten, heute Morgen über einen Bibeltext zu predigen, es gab drei Alternativen, habe ich mich für den Psalm 33 entschieden. Und zwar nicht für den ganzen Psalm. Letztes Mal hatte ich schon so einen langen Predigtext und heute wäre eigentlich auch noch eine Fortsetzung dran gewesen. Aber aus gutem Grund habe ich mich für einen Vers aus dem 33. Psalm entschieden, den Vers 12. Und ich werde euch das auch noch erklären, ein bisschen warum. Rein menschlich gesehen ist ja das, was wir hier Sonntag für Sonntag veranstalten, eigentlich ein hoffnungsloses Unternehmen. Ich weiß nicht, ob ihr darüber auch schon mal nachgedacht habt. Ich denke, die Woche ist viel zu kurz, um das, was wir hören, umzusetzen, anzuwenden. Kaum sind ein paar Tage vergangen, dann kommt die nächste Predigt. Ein neues Thema, ein neuer Prediger. Die sind alle mehr oder weniger gut, die Predigten. Oder sind alle gut? Ich will das gar nicht einschränken. Aber schaffen wir das, das auszuprobieren, das anzuwenden? Wie verarbeiten wir das? Viele von euch gehen dann noch in den roten Faden oder einen Hauskreis. Eine ganze Reihe von denen weiß ich, die hören auch noch zu Hause Predigten im Internet und von CDs. Eine Menge Inputs, die wir uns die ganze Woche reinziehen und wir haben uns dran gewöhnt. Das geht scheinbar da rein und daraus und was bleibt an Wirkung übrig? In der Schule werden die Schüler nach Alter und nach Fortschritt eingeteilt. Und der Unterricht ist in der Regel fachorientiert. Man unterrichtet sie in Mathematik, in Physik, in Deutsch, in Sprachen. Und in Hausaufgaben wird die Materie vertieft und dann werden Klassenarbeiten geschrieben, in denen man überprüft, haben sie es auch verstanden. Und dann geht man zum nächsten Thema über. Das ist ein gutes System und das wird dann an der Universität in ähnlicher Weise fortgesetzt. Man hat einen Lehrplan, man unterrichtet systematisch auf ein Ziel hin. In der Gemeinde verzichten wir auf einen Lehrplan. Wir haben alle Altersgruppen von 14 bis 89. Wir haben Anfänger im Glauben. Wir haben Leute, die sind schon viele, viele Semester dabei und nicht nur anwesend, sondern durchaus auch qualifiziert. Wie schafft man es, dieses ganze Spektrum zu bedienen? Macht so ein Unterricht Sinn, wie wir ihn praktizieren? Rein menschlich gesehen, sagte ich schon, eigentlich macht das wenig Sinn. Wenn bei uns nicht etwas anders wäre. Wir beschäftigen uns ja nicht mit Mathematik, Physik und Chemie, sondern es ist auch schon einmal aufgefallen, dass wir, wenn wir Gottes Wort betrachten, wenn wir über Gottes Wort nachdenken, die Bibel als Grundlage haben und die Bibel ist, wenn wir sie so angucken, verhältnismäßig dünn. Das Alte Testament hat so je nach Übersetzung und Ausgabe 1200 Seiten. Dann kommen nochmal etwa 300 Seiten Neues Testament dazu. Das ist relativ wenig, wenn wir bedenken, welches breite Spektrum die Bibel abdeckt, welche Themenbereiche dort behandelt werden. Wenn wir dagegen die vielen, vielen Bücher im Vergleich nehmen, die sich über Lebensfragen, über Gesellschaftsprobleme, über Ordnung, über Gesundheitsprobleme, über Religion und vieles mehr beschäftigen, dann werden wir sicher gemerkt haben, das ist ein ganz umfangreiches Programm. Ich habe zu Hause im Wohnzimmer so eine ganze Bücherwand und wenn ich ehrlich bin, Bücher, die ich vor 40, 50 Jahren gekauft habe, die kann ich vergessen, die meisten davon. Und damals habe ich gedacht, das muss ich wissen. Das ist jetzt der Schlüssel zum erfolgreichen christlichen Leben. Das ist so schnell überholt. So ist das mit dieser Literatur, die uns manchmal so wichtig erscheint. Das ist im Wort Gottes schon etwas anders. Das ist nicht immer so ganz schnell zu verstehen, was in Gottes Wort steht. Oder vielleicht sage ich es etwas deutlicher. Vieles davon wollen wir gar nicht so verstehen, wie es da steht. Weil es ist uns nicht einleuchtend oder vielleicht sogar unbequem. Und dann denken wir, naja. Aber Gott hat gewusst, dass wir damit Schwierigkeiten haben. Und er wusste, dass dieses Wort nicht immer so schnell und so einfach zu verstehen ist. Und deswegen hat er uns etwas ganz Wunderbares mit auf den Weg gegeben, als wir uns zu ihm hingewandt haben. Er gab uns seinen Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist hat die Aufgabe übernommen, uns in die Wahrheit hineinzuführen, uns das zu erklären, dass es von unserem Kopfwissen zu unserem Herzen rutscht, dass es in unseren Lebensalltag einfließt, als Lebensgewohnheit, als Lebensstil. Und ich rechne damit, dass der Heilige Geist auch uns heute Morgen anspricht. Ich denke, das habt ihr alle schon erlebt, dass ihr Gottes Wort lest oder hört und den Eindruck habt, das ist ja der Schlüssel für das Problem, das ich mit mir rumtrage. Ich bin ja genau in der Situation, die ich da jetzt vorfinde. Das ist nicht die Rhetorik des Redners, sondern das ist der Heilige Geist. Und wenn wir offen sind, wie wir es auch eben gesungen haben, komm Heiliger Geist, leite uns, dann erfahren wir das auch, dass Gottes Wort lebendig wird. Und dann reichen auch diese 1500 Seiten und die sind beständig. Dieses Wort ist so alt wie, ich weiß nicht, ob kein Buch, aber kaum ein Buch auf dieser Welt. Und es hat noch seine Gültigkeit. Der Herr Jesus sagte einmal, ein guter Lehrer, was der zu tun hat, in Matthäus 13, 52, er sprach aber zu ihnen, darum ist jeder Schriftgelehrte, der im Reich der Himmel unterrichtet ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Betrachten wir nun einmal diesen Vers aus Psalm 33, Vers 12. Glückselig die Nation, deren Gott Jehova, der Herr, ist, das Volk, das er sich erkoren hat zum Erbteil. Glückselig das Volk oder wohl dem Volk. Glücklich das Volk oder wir können auch sagen die Person. Wir könnten frei übersetzen, herzlichen Glückwunsch. Wem gilt denn diese Zusage? Kommt in der Bibel 90 Mal vor. Dieses glücklich, glückselig, herzlichen Glückwunsch. Und es wird nicht nur Völkern, sondern auch einzelnen Personen gratuliert. Und was auffallend ist, es sind nicht nur die Sieger, die Gewinner, denen der Glückwunsch zugesprochen wird. Normalerweise verbinden wir ja diesen Glückwunsch damit. Da hat einer gewonnen. Da hat einer die Superkarte gezogen. Herzlichen Glückwunsch. Nein, dieses glückselig kommt in der Bibel auch in ganz anderen Zusammenhängen vor und ihr kennt das. Allein in der Bergpredigt gebraucht der Herr Jesus das 9-mal. Und ich erinnere euch mal, indem ich diese einzelnen Dinge mal vorlese. Glückselig die Armen im Geiste. Ist das ein Grund, glückselig zu sein, die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erobern. Glückselig die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und jedes böse Wort lügnerisch wider euch reden werden, um meinetwillen. Habt ihr Lust, euch damit zu identifizieren? Glückselig, wenn sie euch schmähen, wenn sie euch verfolgen? Können wir uns diesem Zuspruch zuwenden und sagen, Dankeschön, das gilt auch mir? Gilt uns das als Volk? Gilt uns das als Gemeinde oder persönlich? Wir, das Volk, fange ich mal damit an, das Volk der Reformation. Wir gehören zum christlichen Abendland. In unserer Verfassung gibt es immer noch diesen Gottesbezug. Bei ganz vielen Vereidigungen wird noch dieser Spruch gesagt, so wahr mir Gott helfe. In Schulen wird noch Religionsunterricht angeboten. Kann man uns dafür schon gratulieren, uns glücklich nennen? Unser Text hat als Zielgruppe nicht diejenigen, die Gott kennen oder die seinen Namen nennen, sondern deren Gott der Herr ist. Das ist nochmal etwas anderes als Gott kennen. Der Gottesbegriff, der ist mittlerweile so schwammig geworden. Das ist so vielfältig, was sich Menschen darunter vorstellen, was sie damit verbinden. Gott hat schon im ersten Gebot sich so ganz deutlich abgegrenzt von den Göttern, die sich Menschen gemacht haben und immer wieder machen. Und er hat das so ganz eindeutig formuliert in 2. Mose 2, 20:2. Ich bin Jehova, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten, aus dem Hause der Knechtschaft. Haben wir die Tragweite dieser Aussage schon einmal persönlich bedacht, was das bedeutet? Ich habe dich herausgeführt aus der Knechtschaft. Unterschwellig klingt uns doch so, wenn Gott sich so vorstellt, ich bin der Herr, dein Gott, wie eine, ja, ich möchte fast sagen, eine Drohung. Ich kann mich noch erinnern, als junger Familienvater, und ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, guck mal lieber nicht darüber. Aber ich habe immer mal gesagt, solange ihr die Füße unter meinen Tisch stellt, herrschen bei uns die Spielregeln, die ich gebe. Das war meine Überzeugung, das war gut gemeint, aber das konnte auch sehr leicht missverstanden werden. Das ist so eine Drohung. Und wenn ihr das nicht macht, dann kriegt ihr das Gesetz zu spüren. Dann zeige ich euch, wer da das Sagen hat. Ihr Lieben, Gott hat das so nicht gemeint, als er sich vorgestellt hat. Ich bin der Gott, auf den es ankommt. Auf mich habt ihr zu hören. Der Aufkat dieses Dekalogs, so nennt man ja auch die 10 Gebote, sind keine Demonstration der Stärke, so etwa wie der Goliath, der sich da jeden Morgen vor die ganze Mannschaft hinstellte und seine Muskeln präsentierte und dann sagte, wer wagt es, mir zu widersprechen? Ihr müsst unter meine Knute, ihr müsst gehorchen. Wer Gott so verstanden hat, hat ihn vollkommen missverstanden. Das hat Gott in diesem Gebot und mit diesem Ausdruck nicht gemeint. Keine Unterwerfung, kein zwanghafter Gehorsam. Der Anfang seiner Gebote und auch all der anderen, die haben ein ganz anderes Ziel. Gott steigt bei seinem Volk mit einem Vorschuss ein. Er sagt, ich bin der, der euch aus der Knechtschaft herausgeführt hat. Gott steht auf Freiheit. Ist uns das schon mal bewusst? Er hat sie aus der Knechtschaft herausgeführt und so genauso wenig, wie Israel sich hätte alleine befreien können aus dieser ägyptischen Sklaverei, genauso wenig können wir uns aus der Knechtschaft der Sünde und aus der Gefangensein unseres Fleisches herausführen. Aber er ist der Gott, der uns herausgeführt hat. Und das sagt er uns am Anfang. Das ist so eine Einladung, das ist so eine Erinnerung. Gott steht auf Freiheit. Die Sklaverei ist vorbei. Die Botschaft lautet, unser Schöpfer will freie Menschen, frei von innerer und von äußerer Versklavung. Dieses erste Szenario der Heilsgeschichte stellt grundsätzlich klar, dass wirkliche, wahre Freiheit, die dem Menschen gerecht wird, nur durch die Erlösung Tat dessen möglich ist, der Herr ist. Jahwe, der Herr. Israel hat das ja buchstäblich so erlebt. Und es war ihnen auch bewusst, wir wären aus unserer Kraft, mit unseren Mitteln, selbst mit dem Mose, der eine gute Connection zum Pharao hatte, hätte es nie und nimmer gereicht, das Volk aus der Sklaverei herauszuführen. Aber durch das starke Eingreifen Gottes, und das war ihnen bewusst, das kann nur der Herr. Und wir wissen, wie das Volk in den ersten Stunden und Tagen diese Befreiung, dieses in die Freiheit geführt werden, genossen hat, erlebt hat. Könnt ihr euch das so vorstellen? Die sind morgens aufgestanden und haben gesagt, Moment mal, heute brauchen wir kein Stroh sammeln, keine Ziegel brennen, kriegen keine Peitschenhiebe ab. Es ist alles anders. Es ist fast wie Urlaub jeden Tag. Das war Freiheit. Und das hat sie auch überwältigt. Als sie dann noch erlebten, wie man durchs Rote Meer durchgeht und wie die Feinde hinter ihnen vernichtet wurden, da ist ihr Herz übergelaufen vor Freude. Diese Freiheit hat Gott geschenkt. Aber wir wissen leider auch, wie schnell der Mensch, ein ganzes Volk, es vergessen kann, was sie mit Gott erlebt haben. Es nicht mehr so präsent ist, bis sich an das Gute so schnell gewöhnen. Ich glaube, das kennen wir alle. Wir lieben die Freiheit, wir schätzen den Wohlstand. Wir vergessen manches Mal, das ist nicht durch unsere Kraft, nicht durch meine Verdienste entstanden. Israel wollte sich einen Gott haben, ja, aber so maßgeschneidert. Er sollte ihnen schon helfen, er sollte sie schon versorgen, er sollte sie schon beschützen. Aber zwischendrin dachten sie doch, ich kann auch alleine gehen. Vielleicht habt ihr das noch in Erinnerung bei den kleinen Kindern, wenn sie die ersten Schritte machen und dann nicht mehr die Hand von Mama und Papa wollen, sondern ich kann alleine. Und so sind wir manchmal auch. Ja, es ist gut, dass wir den Vater haben, der für uns da ist, aber irgendwann kann ich auch alleine. Ich weiß doch, wo es lang geht. Aber Gott lässt sich nicht missbrauchen. Er ist nicht in Einzelpaketen zu haben, nur das eine Gute und das andere, nee, das will ich so, wie ich das gern hätte. Das geht nicht. Es nur als Ganzes zu haben. Er ist nämlich der Herr und nicht irgendein Götze, den wir uns zurechtzimmern. Ich denke, das Volk ist, wir sind auch nicht viel besser als das Volk Israel und wir wünschen uns so einen Gott, der uns versorgt, der uns beschützt, der uns beschenkt und den Rest möchten wir gern selber entscheiden. Und dabei ist sehr schnell schon offenbar geworden, dass wir alleine eigentlich gar nichts können. Bei Israel ist das ganz schnell klar geworden. Wasser, woher kriegen wir Wasser in der Wüste? Diese Freiheit ist ja wunderschön, aber Wasser. Ja, und schon haben sie zu Mose gesagt, jetzt spricht doch mal mit Gott, jetzt, er soll uns doch helfen. Und dann war es nachher das Brot und dann war es das Fleisch und dann waren es die Feinde. Es war immer was, was sie alleine nicht konnten. Und Gott hat ihnen das immer wieder gezeigt. Ja, wenn die Not dann so ganz oben war, dann schrien sie wieder zu Gott, jetzt hilf uns. Und Gott hat, Gott sei Dank, ihnen immer wieder geholfen. Aber wenn wir versuchen, Gott so in den Griff zu bekommen, dass wir ihn nur für die Bereiche benötigen, dann werden wir auch nicht erleben, dieses Glück selig. Gottes Prinzip ist nämlich Freiheit. Er legt uns das vor, du kannst wählen, ich bin der Herr, dein Gott, dann habe ich auch das Sagen in deinem Leben, oder du suchst dir deine anderen Götter. Du hast die Wahl. Aber der Preis ist dann keine Glückseligkeit. Wir werden Gott also niemals in den Griff bekommen und sollten uns auch hüten davor. Sondern er setzt auf Freiwilligkeit und auf Einsicht. Er wirbt um unsere Einsicht, dass unter allen Göttern, die sich Menschen ausgedacht haben, es nur wirklich einen gibt, der wirklich Macht hat. Und das ist der Herr. Und das Volk oder auch der Mensch, der das anerkennt und für sich annimmt, der erlebt auch die Glückseligkeit. Wir verwechseln manches Mal diese Freiheit mit Autonomie, mit Selbstverwaltung. Ich will das machen, was ich für richtig halte. Aber denke, wir haben das längst eingesehen, dass meine Möglichkeiten nie ausreichen, dieses komplexe Leben alleine zu meistern und darin zurechtzukommen. Ich brauche Orientierung. Ich brauche die liebende Fürsorge und die Vorsorge des Schöpfers, des Befreiers meines Lebens. Und so ist dieses Angebot der Gebote Gottes zu verstehen. Gott wirbt darum, ihm zu vertrauen. Lass mich dein Herr sein. So könnte man nämlich, nach dem Hebräischen habe ich das mal irgendwo nachgelesen, auch die Gebote verstehen. Wenn ich, Jahwe, der Herr, dein Gott bin, wenn ich der Mittelpunkt deines Denkens und Lebens bin, dann gibt es kein Du musst und du darfst nicht, sondern dann wird es einfach so sein. Dann wirst du von Überzeugung heraus den Feiertag heiligen. Dann wirst du aus Liebe heraus Vater und Mutter ehren. Dann wird es dir im Traum nicht einfallen, einen Menschen zu töten. Wenn ich der Herr dein Gott bin, dann ist dein Herz so voller Freude und so voller Liebe. Dann wirst du nicht scheel gucken nach den Reichtümern des Nachbarn oder nach seiner Frau und so weiter. Ihr kennt die Gebote. Wir Menschen brauchen die Orientierung. Wir brauchen das Gespräch mit Gott. Wir brauchen seinen Herzschlag. Wir müssen wissen, was er denkt, was er in seinem Herzen hat. Und Gott möchte, dass wir uns aus freien Stücken dazu entscheiden. Er ist und liebt die Freiheit. Er hat uns zur Freiheit berufen. So wird es auch im Römerbrief uns erklärt. Ich denke, wir schätzen alle die Freiheit des Autofahrens. Aber das macht doch nur Spaß, solange wie man sich an die Straßenverkehrsordnung hält. Wenn es da einige gibt, die denken, wir machen mir meine eigenen Regeln, dann merken wir, es dauert nicht lange, dann gibt es Stau und dann läuft gar nichts mehr. So ist das in unserem Volk, so ist das weithin auch in unserer Gesellschaft. Menschen meinen, die Regeln Gottes sind für ihr Leben nicht nötig. Wir machen uns unser eigenen. Und dann wundern sie sich, dass vieles einfach nicht mehr rund läuft. Meint ihr, dass ich übertreibe, wenn ich sage, in unserem Volk ist so ein Denken, so ein Verhalten? Und das Ergebnis ist doch, keiner weiß genau, was morgen passiert. Das Leben in unserer Zeit ist doch fast so wie Achterbahnfahren ohne Steuerung. Es ist immer wieder eine Überraschung. Geht's rauf, geht's runter, geht's steil nach links, nach rechts? Wir werden gelebt, wir haben keine Orientierung, wenn wir nach den menschlichen Regeln unser Leben zurechtmachen. Und in unserer Gesellschaft das Klagen, die Sozialsysteme scheinen zu zerbrechen, ansteckende Unzufriedenheit verbreitet sich, Instabilität nicht nur in der Wirtschaft, im finanziellen Bereich, auch im Umgang miteinander, Ehen und Familien zerbrechen reihenweise und werden gar nicht mehr erst geschlossen. Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunwilligkeit höhlen die Sinnfrage des Lebens aus. Das egoistische Profitdenken ist kaum noch zu steuern und so weiter. Ich könnte die Liste noch verlängern. Alles, was unsere Politiker an wohlgedachten Maßnahmen einleiten, merken wir, das hat so eine kurze Halbwertszeit. Das ist so schnell überholt. Es muss ständig nachgebessert werden. Das ist so ähnlich wie mit den Büchern, die ich anfangs erwähnte in meinem Regal. Vieles davon ist nicht mehr brauchbar. Aber es ist entstanden. Vieles ist entstanden aus einer Zeit, die Älteren wissen das noch, man nannte das damals die 68er, wo das Thema eins war, wir lassen uns nichts mehr gefallen. Ich will über mich selbst bestimmen. Mein Bauch gehört mir. Und es gibt keine Autoritäten, denen ich mich unterordnen will. Und das waren so die Schlagworte. Und die rot-grüne Regierung hat viele Gesetze auf den Weg gebracht, unter denen wir heute noch zu knabbern haben, die man gar nicht so ohne weiteres rückgängig abändern kann, weil es dafür keine Mehrheiten gibt, weil das Denken in den Köpfen so ist, wie es ist, losgelöst von den Ordnungen Gottes. Das ist die Frucht von dem Samen, der vor 40, 50 Jahren gelegt wurde. Und im Galater 6, Vers 7 heißt es, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Also wundern wir uns auch an der Stelle gar nicht. Aber es gibt auch ein anderes Wort, das wir bedenken sollen, in 2. Mose 20, 5. Da sagt Gott zu dem Volk, das auch in eine Umgebung kommt, die nicht okay war. Er hat sie extra gewarnt und er hat gesagt, du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen. Denn ich, Jehova, dein Gott, ich bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern am dritten und am vierten Glied derer, die mich hassen. Und der Güte erweist auf Tausende hin an denen, die mich lieben und meine Gebote beachten. Nur wer die Botschaft, ich bin der Herr, dein Gott, anerkennt und sich ihr unterstellt, der bleibt ein Befreiter, ein Freier. In unserer deutschen Sprache leuchtet dieses Wort ja doppeldeutig auf. Ein Freier ist jemand, der liebt, der ist auf Liebesfüßen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, wozu man nicht bereit ist, wenn man so richtig verliebt ist. Kein Berg ist zu hoch, kein Weg ist zu weit und nicht, kein Preis ist zu hoch. Man holt die Sterne vom Himmel, verspricht man jedenfalls, und nach 20 Jahren holt man nicht mehr die Kartoffel aus dem Keller. Aber erst diese liebende Bindung an Gott, den Herrn, der sich durch Jesus allen Menschen erlösend zugewandt hat, ermöglicht uns diesen denkbar größten Freiheitsradius. Das ist der Schlüsselpunkt. Wie lieb ich meinen Herrn? Welchen Stellenwert hat er in meinem Leben? Habe ich vergessen, wer mich befreit hat, wer mich herausgeführt hat und wer mich auch heute noch vermag, herauszuführen, meine Umstände zu verändern? Wer liebt, ist frei. Nichts anderes meint dieser biblische Gehorsam gegenüber den Geboten. Israel hat die Gemeinschaft mit Gott sehr oft verlassen. Fast immer war das ein schleichender Prozess. Und erst wenn es wieder sehr weh tat, merkten sie, dass sie vom rechten Weg abgekommen sind. Aber so oft sie merkten und so oft sie umkehrten von diesem falschen Weg, also Buße taten, erlebten sie auch das Erbarmen Gottes. Und was für Israel gilt, das gilt auch für uns. Er ist derselbe Gott. Es gibt nur diesen einen, Jehova. Das bedeutet, ich bin, der ich bin. So hat er sich dem Mose vorgestellt und später auch seinem Volk in 2. Mose 3,14. Ich bin, der ich bin. Ein unvollständiger Satz. Aber man kann und soll an der Stelle immer das einsetzen, was nötig ist. Ich bin der Herr, dein Gott, dein Erlöser, dein Erretter, dein Erbarmer, dein Versorger, dein Beschützer, dein Liebhaber. Allumfassend beinhaltet dieses Ich bin, der ich bin. Josua, einer der letzten Zeitzeugen, der diese Befreiung aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei noch persönlich erlebt hat, schaut zurück auf 110 Jahre voller guter Erfahrungen mit diesem Gott. Und dann sagt er zu seinen Leuten: Leute, wir müssen uns entscheiden, wem wir dienen wollen. Weil er wieder beobachtet hat, es ist im Volk so viel Zwiespältigkeit drin. Sie wollen das eine tun, aber sie wollen auch das andere tun. Und sie haben sich schon wieder infiziert mit allem Möglichen in diesem Land, dass Gott gesagt hat, tut das nicht, lasst das sein. Ich will euer Gott sein. Und er sagt ihnen, wir müssen uns entscheiden, wem wir dienen wollen. Den selbstgemachten Götzen, also unseren Vorstellungen, wie Gott sein soll, oder wir stellen es unter den Herrschaftsanspruch des wahren Gottes. Und seine persönliche Entscheidung ist auch gleichzeitig ein öffentliches Bekenntnis. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Diesen Vers liebe ich ganz besonders, weil er unser Trauspruch ist vor über 50 Jahren. Und der hat mich begleitet. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich habe es nicht immer so hinbekommen, nein, genau wie Israel nicht. Aber ich habe es mir immer wieder vorgenommen, auf die Fahne geschrieben. Das sollte meine Richtschnur sein. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, also uns unterordnen. Und das ist ein freiwilliger Entschluss aus Überzeugung. Es gibt keine bessere Alternative für mein Leben. Er traf diese Entscheidung, der Josua, unabhängig vom Trend des Volkes. Ist mir auch ein ganz wesentlicher Punkt. Er konnte nicht sagen, aber es machen doch alle. Sie laufen doch alle auf dem gleichen Weg. Ja, auch wenn alle den falschen Weg gehen, deswegen ist er noch lange nicht richtig. Josua hat erkannt, mein Herr ist Jahwe. Und er hat eine Entscheidung getroffen, nicht den Trend der Zeit, der Welt, dem, was alle machen, sondern ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das soll auch die Botschaft sein für 2015, die ich als Zeugnis von mir sage und die ihr für euch persönlich treffen könnt und möget. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und dann trifft auch das zu, was der Inhalt dieses Verses ist. Da könnte man noch sicher lange drüber reden. Glückselig oder herzlichen Glückwunsch dem Volk oder der Gemeinde oder dem Mensch, der sagt, mein Gott ist der Herr. Amen.